Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
But no, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Heute geht es ums Kochen, um die Menschen an den Herden, also um die Köche. Leider nicht ganz so viel um die Köchinnen. Alan, wir versuchen heute über eine kleine Kulturgeschichte des Kochens zu sprechen. Ich freue mich sehr. Hallo Alan.
Hi Mirko. Ich freue mich auch, aber weißt du was? Ich muss dir auch was gestehen.
Ja.
Ich habe großen Respekt vor dieser Folge.
Ja, warum denn?
Weil du der beste Koch bist, den ich kenne.
Ja, das
und das macht es nicht ganz einfach, jetzt unvoreingenommen darüber zu reden, aber ich werde mir Mühe geben.
Sehr schön, sehr schön. Da sind wir demnach schon am Punkt angelangt. Full Disclosure, du hast es bereits gesagt, ich liebe Kochen. Ich habe das ja auch beruflich eine Zeit lang gemacht. Bin natürlich total empfänglich für dieses Thema, freue mich unglaublich, aber Alan, ich werde natürlich auch ein bitterböser Kritiker sein, wenn du daneben gehst. So viel sei gesagt.
Alles klar. Und sonst musst du halt mal bei mir essen kommen und dich mit meinen Kochkünsten begnügen.
Auf den Moment freue ich mich. Ja, Alan, warum sprechen wir übers Kochen? Es ist natürlich so, dass das momentan ein riesiger Hype ist. Man kann auf Netflix schauen, auf sonstigen Streaming-Portalen. Da boomen ja seit Jahren Serien über das Kochen, Dokumentationen. Es gibt Formate von Köchinnen, von Köchen. Das sind Stars, die schreiben Bücher, die haben TV-Sendungen, verkaufen ihr Merch, bauen sich oder haben sich ganze Imperien aufgebaut. Und ja, da gibt's ja auch den Kochheld in Anführungszeichen unserer Jugend, Jamie Oliver.
Ach,
vielleicht
Jamie.
Einer der, good old Jamie, der ja ein Kochbuch über eigentlich alles geschrieben hat, was man am Kochherd machen kann. Aktuell, Side Note, ich bin vor ein paar Tagen in einer Buchhandlung meines Vertrauens gewesen und was sehe ich? Ein Kochbuch von Jamie Olivers Sohn, der jetzt ebenfalls unter die Kochstars gegangen ist. Also Kochen allgegenwärtig, die Köche allgegenwärtig, Köchinnen auch zum Glück in unserer Zeit. Aber es sind ja eben nicht nur diese Stars. Wenn man sein Instagram-Feed anschaut, zumindest wenn ich meinen Instagram-Feed anschaue, dann werde ich geflutet von irgendwelchen Leuten, Influencern, Bekannte, weniger Bekannte, die mir Rezepte vorkochen, die mich mit dem perfekten Steak beglücken, die vegane Hochzeitstorte anpreisen und so weiter. Also da ist ja momentan alles voll. Und wir kommen in die Festtagszeit.
Aber wenn wir noch einen Moment bei den Serien bleiben, hast du The Bear gesehen?
Ich habe angefangen, habe es aber nicht zu Ende geschaut.
Weil es gut ist?
Doch, aber irgendwie, ja, gab es dann andere Dinge, die mir wichtiger schienen und ich habe es nicht zu Ende.
Musst du noch mal eine Chance geben. Ich habe selten eine Serie geschaut, wo ich nachher so Lust hatte aufs Kochen.
Sehr
zumindest
schön.
Ab der zweiten Staffel.
Sehr schön. Ja, und Alan, die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wir sind ja ein Geschichtspodcast. Wie hat das alles begonnen? Also, wer hat früher eigentlich gekocht? Was wissen wir über die Köche aus früheren Zeiten, wie hat sich vielleicht auch das Kochen in seinem gesellschaftlichen Status verändert? Also wie kam es dazu, dass heute Kochen so einen Boom erlebt, so ein Hype ist? Wann, warum wurden Köche zu Stars? Also das ist so die übergeordnete Frage. Und lass uns gleich mit einer ganz kurzen Quellenkritik anfangen. Was wissen wir denn eigentlich überhaupt über das Kochen und die Köche?
Ja, lange Zeit nicht viel. Es gibt wenig schriftliche Quellen über das Kochen, besonders in der Antike und im Mittelalter. Und fast alles, was wir eigentlich darüber wissen, wissen wir aus Kochbüchern. Und dann gibt es natürlich die Sekundärliteratur. Und ein Mann, der in den letzten Jahren viel zusammengetragen hat, auch historisches, ist der deutsche Journalist Jörg Zipprig. Der hat ein Buch geschrieben, aus dem wir uns auch heute ein bisschen bedienen werden. Die Erfinder des guten Geschmacks heißt das. Ich werde es auch in die Shownotes hängen. Aber eben, Kochbücher, das ist eigentlich das, was wir lange Zeit zur Hand nehmen, wenn wir etwas über das Kochen erfahren müssen. Und ja, einer der ersten Menschen, der viel über das Kochen geschrieben hat, war ein römischer, ich würde jetzt nicht sagen, er war kein Koch, er war ein, Feinschmecker, Gourmet, namens Marcus Gavius Apicius. Und Apicius, der lebte im Römischen Reich um die Zeit von Christi Geburt, und ein Zeitgenosse nannte ihn einmal den größten Prasser, der auf Erden lebte. Also so ein luxussüchtiger, genusssüchtiger Typ, sehr reicher Mensch auch. Und Apicius ist vermutlich einer von mehreren Autoren der De Re Coquinaria. Das ist die älteste erhaltene Rezeptesammlung aus der Zeit der Römer. Und das sind jetzt vielleicht, das sind nicht Rezepte, wie wir sie uns heute vorstellen. Es sind eher Anregungen zum Kochen. Und zum Beispiel sind da drin die Leibspeisen dieses Marcus Apicius. Und wenn du raten willst, was war das Lieblingsstück Fleisch, das Apicius sich zu Genuss führte?
Ja, ich weiß, dass in Rom Innereien eine lange Tradition haben. Also il quinto quarto, das fünfte Viertel, das nicht zu verwendende Stück, aber keine Ahnung.
Ja.
Irgendwas aus dem Innenraum der Tiere.
Nee, nicht ganz. Es ist ein bisschen ausgefahren. Es sind Flamingos.
Flamingos.
Apicius hatte ein ausgeprägtes Verlangen nach Flamingos. Und er ist dann auch selber gereist, um sich diese Tiere zu besorgen. Ja. Und eines der Rezepte in dieser Kochsammlung ist dann eben über einen geschmorten Flamingo und ein paar Zeilen daraus, weil ich finde es lustig. Er schreibt: Enthäute den Flamingo, wasche ihn, verschließe ihn in einem Topf, gib Wasser, Salz, Dill und Essig dazu. Und wenn er halb gar ist, dann ein bisschen Lauch dran, Koriander, um es zu kochen. Und dann kommen alle möglichen anderen Dinge noch dazu: Datteln, ein verdickter Traubensaft. Und ja, das Ganze, sagt er, kann man auch, wenn man keinen Flamingo zur Hand hat, auch mit einem Papagei machen. Also, jetzt hast du eine Anregung für euer Weihnachtsessen. Ja. Aber das war so die Welt, in der sich diese römischen Feinschmecker bewegen.
Ja, aus dieser ersten Beschreibung würde ich sagen, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Also das könnte durchaus schmackhaft werden. Ich weiß nicht, ob ich einen Flamingo auftreiben kann oder einen Papagei.
Papagei eher.
Vielleicht einfach Geflügel, ja. Und vielleicht einfach, um es noch festzuhalten, historisch nicht korrekt, aber waren Italiener. Lassen wir durchgehen.
Okay. Geht als italienische Küche durch, wenn man großzügig sein will.
Ja, Alan, man weiß ja aus literarischen Fragmenten, auch aus bildlichen Darstellungen, Fresken und so weiter, dass diese römische Oberschicht, diese Gourmets, wie du sie genannt hast, auch eine gewisse Vorliebe hatten für ausschweifende, ausufernde Gelage. Und das war ja, wenn man sich das so vorstellt, ein großer Aufwand. Also da musste relativ viel auch zusammenkommen. Gekocht werden, präpariert werden. Also wer hat diese Tiere gehäutet, den Flamingo? Wer hat die Zutaten organisiert? Also wer hat da gekocht? Das war ja vermutlich eben nicht dieser Marcus Apicius.
Nein, das war letztlich nur der Konsument. Und die Tatsache ist, wir wissen es eigentlich nicht. Bei den Griechen und bei den Römern waren Köche namenlose Sklaven. Mhm. Also wir wissen eigentlich nichts über sie. Der erste Koch, über den etwas Gesichertes auch vorhanden ist, in größerer Menge, ist ein Mann namens Mario da Como. Aber da müssen wir jetzt einen großen Zeitsprung machen. Der lebte im 15. Jahrhundert, war er Koch im Vatikan. Und seine Rezepte fanden dann Eingang in ein Buch, das ein Mann namens Bartolomeo Sacchi geschrieben hat, besser bekannt als Platina. Das war ein Gelehrter im Vatikan. Ja. Und der hat ein Kochbuch herausgegeben, das erste gedruckte Kochbuch der Welt. Also das war kurz nach der Erfindung des Buchdrucks von Gutenberg. Das hieß De Honesta Voluptate ac Valetudine. Also auf Deutsch wurde es dann so übersetzt, war schon ein Bestseller, drum auch schon übersetzt, von der ehrlichen, ziemlichen, auch erlaubten Wollust des Leibs. Und aus den Wörtern kann man schon ein bisschen erahnen, was das Framing war, also Wollust, Völlerei. Da geht's drum, dass dieser Platina, also der Mann, der das eigentlich das Buch verfasst hat und eben dann die Rezepte reingenommen hat, der schrieb an gegen diese, das Ideal des Mittelalters, dass die Völlerei als eine der sieben Todsünden verdammt hatte. Aber er wollte das nicht rechtfertigen, die Völlerei, sondern ihm ging es darum, die Ernährung neu zu definieren, als ganzheitliche, gesundheitsorientierte Diät.
Durchaus modern.
Ja, durchaus modern. Ihm ging es um diesen, auch um die theoretische Auseinandersetzung mit der Küche, mit dem Kochen. Ja. Und eben, für das Praktische waren dann diese Rezepte, dieses Mario da Como besorgt, wobei eben auch der, wenn ich gesagt habe, über den wissen wir viel, also sein Name ist eigentlich auch schon irreführend, da Como, er ist eigentlich kein Italiener, das war ein Schweizer aus dem Tessin. Und er wurde da als bettelarmer, junger Bub, ist er aufgewachsen in einem Bergdorf, hatte da in einem Berghospiz dann kochen gelernt, im 15. Jahrhundert, Anfang des 15. Jahrhunderts. Und in diesem Berghospiz, da stiegen viele Reisende ab, die diese Alpen überquerten. Und darunter waren viele Adelige, kirchliche Würdenträger. Und Mario, der hat dann da Kontakte geknüpft, die ihm dann auch sehr weitergeholfen haben, hat es geschafft an den Hof der Sforza-Familie in Mailand, also dieses mächtigen Patriziergeschlechts, und er wurde da Chefkoch und von da aus nahm ihn dann ein Kardinal mit an den Vatikan nach Rom, wo er dann eben diesen Universalgelehrten Platina kennengelernt hat. Und das Buch, das machte Maestro Mario, wie man ihn nannte, zu einer gewissen Berühmtheit in diesen Zirkeln, wo man schon diese Art von Büchern las.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also wir sind da in der Zeit 1466, 1467, glaube ich, kam das Buch raus, wurde es publiziert. Du hast jetzt ein bisschen was erzählt zur theoretischen Verordnung des Autors, worum es ihm ging, also diese Abkehr von der mittelalterlichen Sicht auf das Essen hin zu einer ganzheitlichen Ernährung, zu einer gesunden Ernährung. Aber was aß man denn konkret? Also was war konkret das Essen im Vatikan zu dieser Zeit, als Maestro Mario da den Kochlöffel geschwungen hat?
Auch da, viele konkrete Rezepte sind von ihm noch nicht überliefert. Es gab ja auch keine Uhren für Garzeiten oder keine Maßeinheiten, die man einheitlich verwendete. Aber Maestro Mario hat darüber geschrieben, wie wichtig er es fände, den Eigengeschmack von Speisen herauszustreichen in den Gerichten. Und er hat schon auch das recht modern, auf regionale Zutaten gesetzt, auf zugängliche Zutaten auch. Also Kräuter und Produkte, die auch verfügbar waren. Also Lorbeer, Rosmarin, Petersilie, Minze zum Beispiel, Milchreis aus den Alpen, gepökelte Forellen aus dem Veneto. Und das war dann ein, sag's jetzt nochmal, ein modernes Gegenprogramm zu der in der Oberschicht damals auch im Vatikan verbreiteten Angewohnheit, möglichst viele exotische Gewürze ans Essen zu schmeißen. Also Pfeffer, Ingwer, Zimt, Nelken, Kümmel, Muskat, all diese auch sehr teuren Gewürze, die man über diese neuen Handelsrouten in den Osten hatte, wenn man sie sich leisten konnte. Und er hat das eigentlich konterkariert, indem er eben eher auf diese regionalen Zutaten setzte.
Tönt dann auch schon eher nach italienischer Küche, also Lorbeer, Rosmarin, Petersilie, als Kurkuma und Ingwer und solche Dinge. Okay.
Auch keine Flamingos in seiner Rezeptsammlung.
Keine Flamingos. Ja, allen. Das ist aber die Situation am Vatikan. Vielleicht auch so ein bisschen als Gegenbild der Alltag ganz vieler Menschen in Europa. Der sah ja doch relativ anders aus. Also war nicht sehr abwechslungsreich, wenn man sich die Ernährung im Mittelalter, auch frühneuzeitlich anschaut. Das war ja in der Regel Suppe und Brot. Und in diese Suppen tat man dann alles, was man irgendwie auftreiben konnte. Lauch, Karotten, Rüben, Kohl. Hat auch ganz oft mit Bier das Ganze aufgekocht, aus lebensmitteltechnischer Sicherheit heraus, weil das Bier eben rein war, nicht kontaminiert mit Bakterien. Und vielleicht gab es dann ein- bis zweimal im Monat auch mal ein Stück Fleisch. Und diese Suppen, die wurden dann einmal aufgekocht und über eine Scheibe Roggenbrot geschüttet. Und aus Frankreich weiß man, das hast du da in deinen Notes geschrieben, diese Brote, die kamen aus Gemeinschaftsöfen, in denen ein- bis zweimal im Monat gebacken wurde. war also steinhart. Also so ein Monat altes Brot, über das dann eben diese Suppe gegossen wurde. Also erst die Suppe, die Flüssigkeit hat dieses Brot überhaupt wieder genießbar gemacht. Es gibt ja auch, glaube ich, noch heute, gut, heute ist wahrscheinlich verschwunden, aber ich mag mich erinnern, auch als ich noch ein Kind war, meine Großmütter, die haben immer gesagt, es gibt kein hartes Brot oder es gibt kein zu altes Brot. Das ist etwas, das sich, glaube ich, ganz lange gehalten hat. Und ja, diese Bevölkerung, die Bauern mehrheitlich, aber auch Handwerker, die haben dann diese Suppe gegessen. Morgens, mittags, abends, direkt auf den Tischen, ohne Teller. Es gibt da auch diese schönen, alten, robusten Eichentische, in denen die Vertiefungen direkt in die Tischplatte eingelassen sind. Also da hat man quasi die Suppe direkt in den Tisch geschüttet und dann aus dem Tisch rausgegessen.
Hygienisch schwierig, ja.
Hygienisch schwierig, aber ja, Tatsache. Und im Spätmittelalter, also etwa um 1300, sehr interessante Zahl, verzehrte jeder Esser, jede Esserin im Schnitt 200 Kilogramm Brot im Laufe eines Jahres. Also unglaublich, ist fast viermal mehr als heute. Und wenn man sich das so ein bisschen gegeneinander hält, also dieses Bild vom Alltag der meisten Menschen und das Bild auch, das du jetzt gezeichnet hast von diesem Mario da Como, dieser Maestro Mario mit seinen neuen Ansätzen. Welche Rolle spielt denn der Koch im Mittelalter überhaupt?
Seine Rolle wandelt sich. Die Köche sind keine Sklaven mehr, Namenlosen, wie bei den Griechen und Römern. Aber sie sind auch noch keine Stars. Sie sind eigentlich Dienstboten, Handwerker auf eine gewisse Art. Es gibt ein Ständebuch aus Frankreich, wo 1268, wo erstmals eine zweijährige Lehrzeit für Köche festgehalten ist. Also da sieht man, die beginnen sich zu organisieren. Aber es ist schon so, der Ort, wo groß gekocht wurde in dieser Zeit, wo aufwendig gekocht wurde, wo auch ja, teure, würden wir sagen, auch attraktive Zutaten eingesetzt werden, das waren nicht die Bauernstuben natürlich, das waren die Höfe des Adels und der reichen Patrizierfamilien später dann. Und da sind wir schon auch wieder in Italien, wo das vorangetrieben wird mit dem Vatikan und auch diesen reichen Patrizierfamilien, die damals viel diese Stadtstaaten beherrschten.
Stadtstaaten,
Medici, genau, Sforza. Das waren ja auch die Bankiers des Papstes, die Medici zum Beispiel. Die hatten also Geld und das waren dann auch potente Auftraggeber, die sich leisten konnten, Köche anzustellen. Und es gibt dann auch in dieser Zeit, merkt man einen Entwicklungsschritt, was die Küche angeht. Es gibt zum Beispiel den Leibkoch von Papst Pius der VI. War's. Der legt dann, glaube ich, 1570 eine Rezeptsammlung vor, wo zum Beispiel das erste Mal Tortellini mit Kräutern und Parmesan in einer Fleischbrühe erwähnt sind. Oder die Foie gras. Ja. Genau, jetzt nähern wir uns langsam dem guten Zeug. Und diese Art der Küche, die wurde in Italien vorangetrieben, aber hatte in Frankreich große Bewunderer. Und das war schon so, dass der französische Adel da auch sehr vorangegangen ist. Und es gibt eine beispielhafte Person, wo man das gut sieht, der Marquis de Uxelles. Uxelles ist in der Franche-Comté. Der hatte einen Küchenchef, der dann wirklich berühmt wurde, weil er 1651 ein Kochbuch schrieb, das bis heute verlegt wird. Ja. Muss man sich mal vorstellen, fast 400 Jahre her. Und der Mann hieß François-Pierre de La Varenne und sein Buch hieß Le Cuisinier François, also der französische Koch. Und der war auch stilbildend in dem Sinn, dass auch er für diese Gewürzorgien des Mittelalters gar nichts übrig hatte. Er setzte auf Gemüse wie Gurken, Spargeln, Erbsen, Blumenkohl, Artischocken. Also auch da, das Lokale wird betont. Ja. Und er hat ein Zitat auch hinterlassen, das sehr lange sehr bekannt war. Er sagte mal, wenn ich eine Kohlsuppe esse, dann möchte ich, dass sie nach Kohl schmeckt. Und eben nicht nach all diesen anderen Gewürzen. Ja. Und dieser Mensch, de La Varenne, der nutzte vor 400 Jahren bald Ausdrücke oder verwendete Begriffe, die wir heute noch kennen. Das finde ich interessant. Zum Beispiel die Bisque, das ist die Cremesuppe aus Krustentieren, das Bœuf à la mode, also der Rindsbraten mit Gemüse, das Bouquet aus Kräutern, das wir auch noch kennen, oder die Forelle Blau. Weißt du, warum man es Forelle Blau nennt?
Alan, erklär es mir.
Also das ist so, habe ich auch gelernt, weil wenn man die Forelle fangfrisch in einen Sud wirft, wo Gemüse und Kräuter und Weißwein drin ist, dann färbt sich diese Fischhaut so metallisch blau offenbar. Ich habe auch noch nie eine Forelle so zubereitet, aber dieser Mann hat also...
Ich lade mich ein. Bei gut, meinem nächsten Besuch Forelle bei blau. Dir möchte ich gerne Forelle blau gekocht bekommen von dir.
Werde ich versuchen.
Sehr gut. Der Mann war Franzose und man kann ja sagen, heute die italienische Küche ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten der Welt, wenn nicht die erfolgreichste überhaupt. Also die ist wirklich weltweit vertreten, wird geschätzt. Aber damals wird jetzt Frankreich zum Zentrum der Kulinarik. Und das deutet dieser François-Pierre de la Varenne ja in gewisser Weise auch schon an, oder? Dann nimmt das vorweg. Warum eigentlich? Also ist das kulturell bedingt, weil die französische Oberschicht gourmetmäßig drauf ist? Ist es vielleicht auch der Status Frankreichs als Hegemon auf dem Kontinent, als wirtschaftliche Macht, die das begünstigt, die diese Verschiebung von den italienischen Stadtstaaten hin nach Frankreich begünstigt? Warum wird Frankreich jetzt zum Zentrum der Kulinarik?
Es sind gewisse Faktoren, die da zusammentreffen. Es ist schon so, dass Frankreich eine Vielzahl an natürlichen Ressourcen hat. Mhm. Frankreich hatte Zugang zum Ärmelkanal, zum Mittelmeer, zum Atlantik. Also da war reichlich Versorgung mit Meerfischen garantiert. Es gab Seen mit Süßwasserfischen dann, Sümpfe mit Fröschen. Was immer man davon auch halten mag. Es gab eine reiche regionale Landwirtschaft mit Zentren, die wir heute noch kennen, Burgund, Champagne, Picardie. Und diese Produkte aus diesen Gegenden, die konnten relativ gut transportiert werden, weil es schon früh ein gut ausgebautes Straßennetz gab. Mhm. Und das hat natürlich schon zu tun mit dieser hegemonialen Stellung, mit dem Umstand, dass Frankreich ein fortgeschrittenes Land war. Und die Zentralisierung, die vom Königshof ausging, die wirkte sich dann auch auf das Kochen aus. Mhm. Weil dieser Königshof, der setzte ja viele Trends in der Mode, aber eben auch beim Essen. Und einer der Trends, der dann die Oberschicht im ganzen Land, die Adeligen nacheiferten, das war effektiv das Kochen. Mhm. Oder die Küche. Und es gab auch einen Schlüsselmoment, weil du jetzt so erpicht darauf bist zu hören, dass die Franzosen alles von den Italienern haben. Es ist so, dass der spätere König Heinrich II., der hat 1547 eine Italienerin geheiratet, nämlich Katharina von Medici.
Ja, von daher
und sie
kommt's.
Hat dann ihre Hofköche nach Paris gebracht. Mhm. Und das gilt schon auch so als Transfermoment in dieser Zeit der kulinarischen Entwicklung. Mhm. Aber die Franzosen haben dann wirklich auch selber diese Entwicklung vorangetrieben. Sie haben sich zum Beispiel früh Standesregeln gegeben. Also die weißen Jacken, Hauben, Schürzen, die wir heute noch mit Köchen verbinden, die stehen schon erwähnt in einem königlichen Edikt von 1549, sind die festgehalten. Und dann kommen später gewisse technische Erfindungen dazu, zum Beispiel die Balkenwaage oder das Thermometer im 17. Jahrhundert, die halfen natürlich dabei, diese Gerichte, Rezepte auch zu objektivieren, nachkochbar zu machen.
Ja.
Und da ist also eine Kombination am Werk, die das möglich macht, dass Frankreich so zu diesem Zentrum wird.
Und diese Innovationen oder auch Normierungsprozesse, die waren ja ganz wichtig. Das hat ja dann auch Schritt für Schritt eben dazu geführt, dass diese Grande Cuisine, diese französische, sich etablieren konnte, eine Blütezeit erlebt hat, vielleicht die erste Weltküche wurde. Wer war denn so der berühmteste Vertreter? Also wir haben ja jetzt auch so über Exponenten gesprochen, aus der Antike, aus dem Mittelalter. Wer ist jetzt hier so der Name, den man im Kopf haben soll?
Na eben, Starköche sind kein Produkt unserer Zeit. Der erste Held am Herd, sozusagen, der wirklich berühmt war, das war ein Mann namens Marie-Antoine Carême. Der hat gelebt von 1784 bis 1833.
Ja.
Und sein Ruhm war schon zu Lebzeiten so groß, dass nicht mehr ganz klar war, was eigentlich davon Dichtung war und was Wahrheit. Und überliefert ist zum Beispiel sein Ableben und seine angeblich letzten Worte. Er soll nämlich zu einem seiner Lieblingsschüler gesagt haben, als er da schon auf dem Totenbett lag: Gestern waren deine Seezungenklöße sehr gut, aber dein Fisch war nicht gut. Du würzt nicht gut, du weißt doch, dass man die Pfanne schwenken muss. Und angeblich hat er dann mit der Hand nochmal so eine Schwenkbewegung gemacht und hat dann eine halbe Stunde später sein Leben ausgehaucht. Jetzt trug sich das wirklich so zu, das ist wie bei vielen Geschichten aus Karems Leben nicht mehr restlos zu klären, aber also der Mythos, der war bei ihm schon ganz früh da.
Ein Vollblutkoch. Alan, lass uns daran glauben. Lass uns daran glauben. Der hat bestimmt noch die letzten Schwenker gemacht. Aber was wissen wir denn gesichert über ihn? Tönt natürlich gut, diese Legende des Todes. Aber was weiß man sonst über ihn?
Er hat wirklich ein interessantes Leben gehabt. Karem wurde im Juni 1784 in Paris geboren, als jüngstes von 15 Kindern. Und wuchs da in ganz ärmlichen Verhältnissen auf, musste schon mit 10 Jahren als Hilfskraft in einer Gaststättenküche arbeiten, um da irgendwie die Familie auch über Wasser zu halten, und hat dann mit 15 seine Karriere begonnen bei einem renommierten Konditor in Paris. Und da hat er sich so zum Pâtissier ausgebildet. Und zur Kundschaft dieses Konditors, der hieß Sylvain Bailly, zu dessen Kundschaft gehörte unter anderem der große Staatsmann französische Charles-Maurice de Talleyrand. Der spielte dann später eine ganz wichtige Rolle in Carems Karriere. Und Carem hat dann eben seine Ausbildung gemacht da und hat dann für verschiedene Konditoreien gearbeitet und hat dann mit nur 19 Jahren, 1803, also kurz nach der Revolution, hatte da seine eigene Konditorei eröffnet in der Rue de la Paix in Paris. Und das ist auch nicht ganz klar, ob es einfach ein bisschen auch ausgeschmückt ist, aber offenbar las er in jungen Jahren in den Bibliothek die Werke großer Seefahrer, las dort über Pyramiden, Pavillons, exotische Tempel und Ruinen in anderen Ländern, und er baute die dann nach aus Zucker und Marzipan. Und diese, diese Skulpturen, die wurden dann zum Teil 1,5 Meter hoch und 80 Zentimeter breit.
Aus Zucker.
Aus Zucker und Marzipan. Und ganz Paris hat diese essbaren Landschaften dann auch bewundert.
Also bewundert, der hatte wirklich abgeleckt. Schon
früh. Ja, genau. Also der hatte früh diesen Ruf. Und jetzt eben gehen wir zurück zum Staatsmann, zum Talleyrand. Er hat dann 1804 bis 1814 hat er als persönlicher Chefkonditor für Talleyrand gearbeitet. Talleyrand, der war inzwischen Außenminister geworden von Napoleon. Und in der Funktion als Chefkonditor für Talleyrand hat dann Carême viele wichtige Bankette organisiert. Zum Beispiel die Festlichkeiten zur Hochzeit Napoleons mit Marie-Louise von Österreich 1810. Und also er war da schon mittendrin in dieser High Society. Und wir wissen es, Napoleon wurde ja dann bekanntlich 2-mal besiegt, musste abdanken. Und dann fand ja der große Wiener Kongress statt, wo die Neuordnung Europas 9 Monate lang beraten wurde. Und Frankreich war da am Tisch als besiegte Nation oder mehr noch als Urheberin des Kriegs. Und Talleyrand, der hatte dann die Aufgabe, die nicht sehr dankbare, günstige Bedingungen auszuhandeln für Frankreich. Und er spannte dafür Carême ein. Und der sollte dann an diesem Wiener Kongress für die französische Delegation prächtige Bankette ausrichten, die dann Frankreichs Ruf als Kulturnation auch festigen sollten. Das war eine Art Küchendiplomatie, die da eingeführt wurde. Und für Carême und seine Köche, der hatte dann natürlich viele Köche mit dabei, war das brutal harte Arbeit. Ich habe gelesen, dass man offenbar vor diesen Hauptgerichten alleine 48 Vorspeisen auftischte. Und das ging dann so weit, dass die Strategen dahinter, die planten selbst Fehler ein. Also einmal präsentierte der französische Gastgeber des Abends einen riesigen, prachtvollen Lachs, und der fiel dann zu Boden vor den Augen aller anderen Gästen. Und Talleyrand, der hat dann ganz ruhig und abgeklärt nach einem zweiten Fisch gerufen. Und der wurde dann sofort reingetragen und der war noch größer und noch prachtvoller. Noch also ja. Das Signal, oder das damit transportiert wird, ist, hey, das ja. ist für uns alles nichts. Das schütten wir einfach so raus. Wir sind die große Kulturnation.
Ja. Der doppelte Lachs. Und wer so kochen kann, der kann ja eigentlich nicht böse sein. Ja. Macht natürlich Eindruck. Also Talleyrand gelang es ja dann auch, diese Mitglieder der siegreichen Mächte, der siegreichen Koalition gegen Frankreich zu spalten. Frankreich durfte sein Staatsgebiet in den Grenzen von 1789, also vor der Revolution, behalten. Erhielt sogar zusätzliche Städte, Avignon, Carpentras, die damals noch zum Vatikan gehörten. Also erstaunlich erfolgreich, diese Kochdiplomatie am Verhandlungstisch.
Ja, eben, wie viel dann wirklich der Küchendiplomatie zu verdanken ist.
Der Lachs hat Frankreich gerettet. Seien genau. wir mal ehrlich.
Se non è vero, e ben trovato. Aber was sicher belegt ist, ist, dass der Ruf von Carême, dem Koch, der all das verantwortete, der verbreitete sich in ganz Europa, auch nach dem Wiener Kongress. Und er wurde dann ja richtig umworben von den Mächtigen und Reichen seiner Zeit. Er arbeitete unter anderem für den britischen Prinzregenten, späteren König George IV. Und er hat auch dessen Krönungsbankett zum Beispiel ausgerichtet. Und dort hatte er dann auch die Lieblingsspeise von George IV. Aufgetischt, das war eine Schildkrötensuppe. Mm. Also der war dann wirklich an all diesen Höfen unterwegs, hat diesen gekrönten Häupten ihre lieblingsexquisiten Wünsche erfüllt. Aber Carême ist diese Kocherei auch an die Substanz gegangen. Er hatte schon dann öfter auch die Zustände in diesen Küchen beschrieben, die ständige Hitze, den Mangel an Sauerstoff, den Stress. Und im Alter von 40 Jahren hat er als Koch aufgehört und hat dann begonnen, Kochbücher zu schreiben für den Rest des Lebens. Und wir verdanken ihm zum Beispiel die heute noch gültige Ordnung des Tischgedecks. Das geht zurück auf Carême. Ja. Also auch das sind schon Leute, die auch viel geprägt haben.
Die guten Manieren verdanken wir den Franzosen. Diesen Triumph lassen wir ihnen gerne. Allen hochspannend. Ich bin wirklich freudig für die zweite Hälfte. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da und schauen uns an, was denn aus den Köchen wird, nachdem Carême diesen Wiener Kongress als Star verlassen hat. Bis gleich. Und da sind wir wieder mit der zweiten Hälfte unserer Folge zu einer kleinen Geschichte, Kulturgeschichte des Kochens. Allen, wir sind stehen geblieben bei Carême, dem französischen Starkoch, der für den Hochadel Europas, für die gekrönten Häupter durch die Lande zog und deren Lieblingsspeisen gekocht hatte. Der ist ja eigentlich ein Kind der französischen Revolution, wird dann im revolutionären Paris groß und du hast ja auch sehr schön beschrieben in der ersten Hälfte, wie diese kulinarische Entwicklung primär an den Höfen stattfand, dass es die adelige Oberschicht war, die das auch vorangetrieben hat, die es sich überhaupt leisten konnte, diesen großen Aufwand zu betreiben, um eben diese großen Bankette auch zu veranstalten. Was passiert jetzt nach der Revolution? Also ab dem Moment, wo der Adel eigentlich seinen Einfluss verliert, wo in vielen Fällen auch das Vermögen, das Eigentum an den Staat fällt, aufgeteilt wird. Gibt es jetzt so eine Art Verbürgerlichung des Kochens?
Ja, die gibt's. Und die beginnt eigentlich schon vor der Revolution, in den 1760ern. Da entstehen in Paris die ersten Lokale, in denen Bouillons serviert werden, also Consommés, die man Restaurants nennt, weil sie die Gesundheit jener Leute wiederherstellen, restaurieren, die sie konsumieren. Das sind Fleischbrühen, aber jetzt nicht schwere, sondern so ein bisschen leicht, bekömmlich, eine Art, wie wir es heute machen, wenn wir krank sind, Hühner, Bouillon. Ja. Und die eine Neuerung ist, dass in diesen Lokalen die Menschen nicht mehr mit vielen anderen Gästen an einer großen, langen Tafel essen, wo einfach aufgetischt wird, was es heute gibt. Das war auch gesundheitlich, ja, war das ein bisschen Wabonk, das geriet in Verruf, weil man wusste nie, in welchem Zustand das Fleisch ist, das heute auf den Teller kommt. Und in Paris in dieser Zeit kursierte der Spruch, der Arzt macht Menschen gesund, der Koch macht sie krank. Uff. Und in diesen neuen Restaurants, da sollte das jetzt anders sein, da soll es auch feiner zu und her gehen. Und das beginnt sich dann mit der Revolution wirklich zu entwickeln. Es gibt gemäß einer Schätzung, vor dem Beginn der Revolution 1789 gibt es etwa 100 Restaurants in Paris. Und ein paar Jahre später, Anfang des 19. Jahrhunderts, sind es dann schon 500. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Hofköche, die vorher noch bei irgendwelchen Adeligen oder am Königshof beschäftigt waren, die, ja, die verlassen auch diese Höfe.
Die haben keinen Job mehr.
Zum Teil wurden sie natürlich arbeitslos, zum Teil auch, gibt auch Beispiele von Leuten, die auch einfach nicht mehr einem Meister dienen wollten. Also auch eine Art ideologische Befreiung, die da stattfand. Und die Restaurants, die dann diese Köche gründeten, das waren dann auch ja Abbilder vom Glanz dieser adeligen Höfe. Da wurde auch vieles imitiert, dieser höfischen Rituale, der Service, das prachtvolle Interieur. Das war so eine Möglichkeit für die privilegierte bürgerliche Oberschicht, den Adel auch ja, zu imitieren, eine gewisse Art. Und das hat sich dann auch in diese Richtung weiterentwickelt und hat natürlich auch dazu geführt, dass die Gegensätze auch sehr ausgeprägt waren zwischen diesen edlen Speisesälen, die eben ein bisschen daherkamen, wie jetzt ein fürstlicher Speisesaal beim, weiß nicht, Prinzen von irgendwas, wo dann die High Society dinierte, und den Köchen, also beziehungsweise der Küche, dem Ort, wo die Köche arbeiteten. Das waren dann, ja, Ende des 19. Jahrhunderts, arbeiteten Restaurantköche in fensterlosen Räumen mehr als 12 Stunden lang. Man weiß von chronischem Sauerstoffmangel, Tuberkulose, Krampfadern, Unterernährung sogar. Lebenserwartung war etwa 40 Jahre und Respekt, so wie wir es heute kennen, Anerkennung, Wertschätzung, das gab es für diese Köche nicht.
Also diese Zustände in den Küchen, die sind chaotisch. Und auch ganz wichtig, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, der einzelne Koch, die einzelnen Köche, die sind für die Gesamtzubereitung eines Gerichtes verantwortlich, also für alle Arbeitsschritte. Das ist zum einen sehr ineffizient, führt zu großem Stress dann auch bei den Köchen, weil gerade in diesen Luxushotels und auch gehobenen Restaurants in den Metropolen Paris, London, da werden gleichzeitig Hunderte von Gästen bedient. Und da werden Menüs serviert mit vielen Gängen, sehr aufwendig, verschiedene Gerichte. Und wenn man sich das natürlich so anschaut, ist es klar, dass diese Köche an ihre Grenzen kamen, dass die Küche als System, wie sie damals funktioniert hat, nicht mehr länger funktionieren konnte. Also diese herkömmliche, überlieferte Art zu kochen, das war nicht mehr so möglich in diesem Ausmaß. Und darum ja auch ganz interessant, was dann passiert. Und Was jetzt passiert in dieser Zeit, das ist ja eng verbunden auch mit einem Namen, mit einem französischen Koch, wieder ein Franzose, Auguste Escoffier, der hat nämlich die sogenannte Küchenbrigade eingeführt, also ein System, das heute noch Standard ist. Escoffier, der 1846 zur Welt kam, bis 1935 gelebt hat, war ein Koch, der dann auch Ende des 19. Jahrhunderts als Küchenchef in ganz großen Luxushotels arbeitete, der zum Beispiel im Savoy in London arbeitete, der auch viel mit César Ritz, einem Schweizer Hotelier, zusammengearbeitet hat. Also diese Ritz-Hotel, Ritz-Carlton, all diese großen Tempel, Hotel-Tempel. Da hat auch Escoffier mitgearbeitet. Also das ist wirklich oberste Luxusklasse, aber auch eben sehr innovativ. Und Escoffier hat aufgrund seiner militärischen Erfahrung auch dieses System der Küche verändert. Also er war Küchenchef in der französischen Armee gewesen und war da schon bekannt dafür, dass er selbst im größten Dreck und Schlamm noch wahnsinnig köstliche Menüs auf den Tisch gebracht hat. Und er hat dann dieses Prinzip des militärischen Denkens, dieser Disziplin, auch dieser Kochlogistik auf die Küche übertragen. Und das hat er folgendermaßen gemacht. Er hat Hierarchien eingeführt mit klaren Aufgaben. Also jeder Koch hat sich auf eine bestimmte Funktion spezialisiert. Es gab den Chef de Cuisine, also der die Gesamtverantwortung für die Küche trägt, der Meister, wenn man so will. Dann gibt es den Sous-Chef, also den Stellvertreter des Küchenchefs. Es gibt den Chef de Partie oder mehrere Chef de Partie, die verantwortlich sind dann eben für ganz bestimmte Stationen oder Teile eines Gerichts, zum Beispiel den Saucier, der die Soßen macht, oder den Poissonnier, der den Fisch zubereitet, den Pâtissier, der für das Dessert zuständig ist. Und es gibt dann noch den Commis, also den Jungkoch, den Assistenten, der dem Chef de Partie hilft, zuarbeitet. Also ein sehr fordistisches Modell, könnte man sagen, das eigentlich bis heute in den großen Küchen Standard ist. Und damit hat Escoffier diesen Berufsstand des Kochs oder der Küche als professionellem System natürlich extrem geholfen, sich zu professionalisieren. Und vielleicht noch eine kleine Side-Note. Weißt du, wie Escoffier zum Kochen kam?
Das weiß ich nicht. Aber ich habe hier vor mir sein Buch. Kochkunst für... Ja. Also auch
das heute noch Standard
immer noch
ist.
Verlegt. Genau. Er hat 5000 Rezepte etwa niedergeschrieben, die Klassiker wurden, die man auch heute noch nachkochen kann. Aber wie er zum Kochen kam, das weiß ich nicht.
Auch hier natürlich, se non è vero, e ben trovato. Man weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, dass er als 10-Jähriger seiner Großmutter zugeschaut hat beim Kaffeekochen in der Küche. Und derart inspiriert war von diesem Kaffeebrühen, dass er dann, als alle aus dem Haus gegangen waren, es selbst probiert hat. Und so eigentlich seine ersten Schritte in der Küche gemacht
hat. Also mit Kaffee kann eine große Kochkarriere beginnen.
Genau.
Ist doch nicht zu spät. Also Escoffier, das ist wirklich auch ein Pionier, jetzt nicht nur, weil er eben Rezepte hinterlassen hat, die man heute noch nachkocht, sondern weil er dieses System auch für das industrielle Zeitalter vielleicht auch geschaffene System gemacht hat. Das hieß aber nicht natürlich, dass es dann in allen Restaurants so zu und her ging wie im Savoy oder im Ritz-Carlton. Die Realität war sehr oft sehr anders und das legendärste Zeugnis, und ich bin froh, können wir das in dieser Folge unterbringen, ist einer meiner Lieblingsaufsätze oder Geschichten von George Orwell, dem englischen Journalisten, Schriftsteller. Der hat Anfang der 30er Jahre, hat er nämlich eine Art Erlebnisbericht geschrieben aus einer französischen Restaurant- und Hotelküche. Und er hat das 1933 veröffentlicht und er hat da dann sehr bildhaft diese zentimeterdicke Schicht aus Müll und Essensresten beschrieben, die auf diesem Küchenboden dieser Auberge lag, wo er gearbeitet hat. Ja. Und er beschreibt dann, wie die Mitarbeiter dreckige Teller zum Beispiel sich an der Hose abwischen, statt sie abzuwaschen. er erzählt von einem Koch, der in die Suppe spuckt und von einem offenbar von einem krassen Bewusstsein angetriebenen Ober, der sich so sehr aufgeregt hat über die gut betuchte Klientel im Speisesaal, dass er regelmäßig sein schmutziges Geschirrtuch über einen Teller ausgeringt hat, dass er dann, den er dann in die Küche, in den Speisesaal getragen hat. Also das, ja.
Also der Horror für jeden Lebensmittelinspekteur.
Genau, würde vielleicht heute so nicht mehr durchgehen, aber war auch lange. Offenbar, auch in Paris. Ich glaube, ich hoffe, das hörst du jetzt gerne, weil du, glaube ich, ein bisschen das Gefühl hast, dass wir die Franzosen hier zu sehr auf ein Podest stellen. Aber das war auch französische Küche, zumindest 1933.
Sehr schön. Und Alan, wir haben ja jetzt immer über Köche gesprochen, über Männer. Was ist mit den Frauen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Mehrzahl der Menschen, die irgendwo in einer Küche standen, am Herd standen, gekocht haben, das waren vermutlich immer noch Frauen. Aber in dieser öffentlichen Domäne, in diesen Restaurants, zuvor schon an den adeligen Höfen, da waren es Männer. Und die Stellung der Frau war da nicht eine gute. Und das ist ziemlich sicher kein historischer Zufall, sondern schon das Ergebnis einer bewussten Entwicklung. Also man weiß zum Beispiel vom 19. Jahrhundert, du hast jetzt Escoffier erwähnt, der hatte zum Beispiel einen Schüler oder Mitarbeiter, einen Mann namens Phileas Gilbert, und der hat, ja, wie soll man das sagen, der hat sich ziemlich klar als Frauenfeind am Herd hervorgetan. Der hat zum Beispiel darauf gedrängt, dass Frauen keinen Zugang in diese Restaurantküchen haben. Mhm. Er hat auch, von ihm gibt es Zitate, wo er sagt, ja, Frauen können schon was am Herd, ein Hammerleintopf, ein Pot-au-feu, ja, aber nicht mehr. Also ja, es gibt dann ein Zitat, wo er sagt, ich ziehe es schnell, es gibt Küche und Küche und wir sollten den Hausfrauen nicht das Pot-au-feu und den traditionellen Hammerleintopf aberkennen, aber dort sollte die Mehrzahl der Köchinnen bleiben und sich nicht anmaßen, sich in unsere Arbeit einzumischen. Die sei nämlich zu anstrengend für die Konstitution der Frauen und zu weitreichend für ihr Wissen. Hm. Und er schreibt danach eben, egal was sie tun, es ist immer sehr unvollkommen, ich würde sogar sagen schlecht, was sie machen. Und es gibt einen französischen Historiker, der das auch ein bisschen untersucht hat, Alain Drouard, und er sagt, dass hinter dieser offenkundigen Frauenfeindlichkeit sich auch ein konkreter Grund versteckt hat, nämlich die Angst vor Konkurrenz auf dem, ja, Arbeitsmarkt. Ja. Es gab eben in den Haushalten der bürgerlichen Gesellschaft gab es natürlich viel mehr Köchinnen als Köche. Da war ja immer noch die Frau, die Person, die für den Haushalt zuständig war. Aber diese großen Köche, selbsternannten großen Köche, die wollten die Frau eben nicht in der Haute Cuisine haben, weil sie sich auch vor der Konkurrenz gefürchtet haben.
Also jetzt haben wir über den Horror der Küche, über die eher dreckigen, grausigen Arbeitsbedingungen gesprochen, über das frauenfeindliche Bild der Köche. Lass uns zum Glamour zurückgehen. Der nimmt ja dann im 20. Jahrhundert nochmal eine andere Form an, also Adel ist da definitiv durch. Und jetzt beginnt wirklich so diese Zeit auch der Starköche. Und wenn wir uns heute ja so einen Koch vorstellen, sind ja meistens immer noch Männer, dann hat man vielleicht so einen Mann vor Augen, verschränkte Arme, Kochmütze, Autoritätsperson in der Küche, also der Genius am Herd. Und der Mann, der dieses Bild geprägt hat, wie wahrscheinlich kein anderer, das ist Paul Bocuse. Auch der, wieder ein Franzose. Und diesen Namen, den kennt man ja vielleicht sogar, wenn man gar nichts mit Kochen am Hut hat. Ich glaube, der hat auch eine Zeit lang noch Werbung gemacht. Also ich mag mich erinnern, in meiner Kindheit, da gab es Werbungen mit Paul Bocuse, die da im Fernsehen liefen. Bocuse wurde in Lyon geboren, im Jahr 1926, ist dann auch dort verstorben, 2018, also vor nicht allzu langer Zeit. Und Bocuse hat die Nouvelle Cuisine propagiert, also eine neue Küche, eine neue französische Küche. In der Nachkriegszeit in Frankreich ist das wichtig geworden. Und Bocuse hat auch hier wieder etwas, das wiederkommt, frische Zutaten, authentische Zutaten, leichte Zutaten gesetzt. Und gleichzeitig, vielleicht ein bisschen widersprüchlich, war er dann auch für seine Blätterteig-Kreationen berühmt, also die berühmteste, die Trüffelsuppe Valéry Giscard d'Estaing. Zu Ehren des französischen Präsidenten hat er die kreiert, glaube ich 1975, war eine Rinderbrühe mit Foie Gras und Gemüse und schwarzen Trüffeln drin und oben drüber eben so eine knusprige Blätterteighaube. Und wenn man diese Haube dann weggenommen hat, dann hat es überall im ganzen Raum nach Trüffel gerochen. Und was Bocuse aber ebenfalls auszeichnet, neben diesem neuen kulinarischen Ansatz, und ich würde sogar behaupten, es zeichnet ihn fast noch mehr aus als seine Kochkunst, das war eben sein Talent für Kommunikation. Also er war ein begnadeter, ja, Selbstvermarkter, hat ständig Auftritte in den Medien gesucht, weil er eben verstanden hat, der Erfolg als Koch oder ein erfolgreicher Gastronom zu sein, hängt sehr stark mit der Inszenierung zusammen. Und das ist ja auch die Zeit, 60er, 70er Jahre, die Massenmedien nehmen Fahrt auf, also es ist die Zeit, wo das Fernsehen aufkommt, die Magazine, und es gibt da auch zahlreiche Episoden. Er hat sich einmal zum Beispiel eine Kochjacke aus ägyptischer Baumwolle auf den Leib schneidern lassen, also mit Namenszug auf der Brust, und das kennt man ja auch heute noch, also auch heute haben Köche diesen Namen als Markenzeichen auf ihrer Uniform. Es gibt auch das Restaurant Bocuse in Lyon. Ich bin da mal durchgefahren. Wenn man mit dem Zug nach Lyon fährt, dann fährt man ans Paul Bocuse Restaurant vorbei. Ist von außen nicht so wahnsinnig, ist innen aber, glaube ich, so ein eleganter Belle Epoque-Bau. So, also Bocuse steht.
Gehen wir mal hin. Nächste Überall-Geschichte.
Genau. Wir haben schon eine ganze Liste von Orten, die wir abklappen müssen. Auch diesen werden wir natürlich abklappen. Also Bocuse steht wie kein zweiter für diesen Star-Koch, der sich im 20. Jahrhundert ausbildet. Und die Frage ist, was kommt dann?
Ja, es geht eigentlich immer so weiter. Gerade was die auch Inszenierung betrifft oder die Selbstvermarktung. Und vermutlich hat niemand diese Selbstvermarktung mehr auf die Spitze getrieben als Ferran Adrià, der spanische Koch und Eigentümer des Restaurants El Bulli an der Costa Brava. Das war in Betrieb von 1983 bis 2011. Dieses so oft so abgefeierte Molekularrestaurant, weil Adrià war der selbsternannte Erfinder der Molekularküche. Und das hieß, dass er dann in seinem Restaurant keine normalen Menüs angeboten hat, sondern ja, sehr komplizierte, ausgefeilte 30 bis 35 kleine Gänge. Mhm. Also zum Beispiel rohes Gemüse wurde dann mit Medizintechnik bearbeitet. Er hat, glaube ich, Tintenfisch mit einer Mischung initiiert aus Ingwer und Kokosnuss, eine Mousse aus Muschelfleisch mit einem Mantel von Schweinefett. Also alles sehr wundersame Kreationen und wichtig jetzt für seine Selbstinszenierung, er hat eigentlich oft von Dekonstruktion geredet. Er hat zum Beispiel ein geliertes, glaube ich, Olivenpüree genommen, hat das dann mit flüssigem Olivenextrakt zu Oliven geformt, also aus Einzelteilen der Olive hat er dann eine Olive nachgebaut, künstlich, und nannte das dann eben Dekonstruktion. Ein Begriff, der ja eigentlich auch aus der Kunst kommt, und er hat sich halt auch als Künstler gesehen. Und er hatte dann den Durchbruch 2003, da wurde er auf dem Cover des Magazins der New York Times abgebildet, und dann in den folgenden 10 Jahren wurde da regelmäßig als weltbester Koch ausgezeichnet und begehrtester, kreativster Koch gefeiert. Und 10.000 Menschen aus aller Welt haben dann sich jährlich beworben um die 3.000, glaube ich, freien Tischplätze, die es ungefähr waren in diesem Restaurant. Also ein riesiger Hype. Und ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich dann schon die Fortsetzung von dem, was eben Bocuse angefangen hat, aber was dann dieser Adrià auf die Spitze getrieben hat.
Ja, also Kochen als Marketingprozess.
Als Inszenierung, ja.
Ja. Und allen Star-Köche gibt es heute ja viele. Wir haben ja das eingangs schon ein bisschen skizziert. Was man aber eben auch sieht, dass Kochen eben auch zugänglicher geworden ist. Also wir machen jetzt eine Podcast-Folge übers Kochen. Wir haben von Instagram gesprochen. Auch ein Hobbykoch kann seine Leidenschaft in den sozialen Medien in die ganze Welt tragen. Es gibt ja auch den Begriff Food Porn für all diese Menschen, die da ihre Essen, die sie selbst kochen oder die sie im Restaurant vorgesetzt bekommen, fotografieren und dann mit der Welt teilen. Also man kommt da an ein weltweites Publikum ran. Viele dieser Blogger, diese Influencer, die haben ja Millionen von Followern, sind teilweise bekannter auch als Köche, als Profis, die ihr Leben lang schon in Küchen stehen und wirklich sich abracken, eine Ausbildung gemacht haben. Also, wie ordnest du das ein?
Ich glaube, was sich wirklich geändert hat, ist die Art, wie wir über Kochen sprechen und das Erleben auch. Es ist ja nicht mehr nur eine praktische Notwendigkeit und auch nicht mehr nur etwas, das der Auflockerung des Alltags dient, sondern ich glaube, es ist ein Mittel geworden, um auch persönliche Identität auszudrücken. Und das sieht man eben, du hast die sozialen Medien erwähnt, ich glaube, da sieht man das gut. Also diese Influencer, die machen dann ja auch ihre Mahlzeiten zu Statements über sich selbst, über ihre Identität. Und natürlich kann man sagen, ist es dann eine Art öffentliche Kunstform. Mhm. Weil eben es geht nicht mehr um das Alltagsritual, um die Bedürfnisbefriedigung des Essens. Es ist jetzt etwas, was einen größeren Rahmen besetzt. Und ich glaube, das ist schon, jetzt, wenn wir den historischen Bogen nochmal schlagen, das ist schon anders nochmals, als es zu früheren Zeiten war. Mhm. Und ja, es ist interessant, wie sich das auch entwickeln wird. Ich glaube nicht, dass ich je Instagram-Star werde mit meinem Geköche, aber who knows? Vielleicht du.
Who knows? Ja. Ich habe mich natürlich auch schon selbst dabei erwischt, wie ich mein Essen, das ich gerade zubereitet habe, abfotografiert habe und muss mir dann immer sagen, nein, das machst du nicht, bloß nicht, stellst du gar nicht irgendwo rein. Genau. Ja, Alan, wunderbare Folge geworden und abschließend, und das rundet die Sache wirklich ab, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Vor ein paar Tagen wurde ja erneut die Auszeichnung Bestes Restaurant der Welt vergeben. Da gibt's eine Liste, La Liste genannt. Und da werden, glaube ich, über 40.000 Restaurants bewertet. Da gibt's eine Punkteskala. Man kann 100 Punkte erreichen und da ist jetzt 11-mal an 11 verschiedene Restaurants sind 99,5 Punkte verteilt worden, also relativ nahe an der Perfektion. Und eines davon, dieser Restaurants, das den Titel Bestes Restaurant der Welt führen darf, das befindet sich in unserer unmittelbaren Umgebung in Basel. Das Cheval Blanc ist jetzt ausgezeichnet worden als Bestes Restaurant der Welt, ist Teil des Grand Hotels Les Trois Rois. Von dem her, bevor wir nach Lyon fahren und Bocuse gehen wir ins Cheval Blanc. Wobei, ich habe auch gelesen, das Mittagessen für zwei Personen kostet so locker an die 900 Franken.
Okay. Da braucht's also wer uns einen Mittagessen spendieren
Wir müssen es vielleicht anders verkaufen. Wer eine Folge aus dem Grand Hotel Les Trois hören möchte, der spende uns ein bisschen was an unser Mittagessen und wir werden euch eine Folge präsentieren.
Machen wir. Versprochen.
Versprochen. So, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch so sehr inspiriert wie uns. Wir gehen jetzt kochen. Wenn ihr uns folgen wollt, dann tut dies. Ihr könnt uns auf LinkedIn folgen, auf Instagram. Liked uns. Wir freuen uns über Feedbacks, schreibt uns eine Mail, wie auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören und wir freuen uns vor allem, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.